Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Wer sich im Netz bewegt, hinterlässt Spuren. Wir alle wissen das und gehen oft trotzdem sorglos mit unseren Daten um. Bereitwillig geben wir Auskunft über unsere persönlichen Vorlieben, unseren Aufenthaltsort und Fitnesszustand. Datenschutz ist uns wichtig, sagen wir gleichzeitig, wenn wir Nachrichten über das Ausspähen durch NSA und andere Geheimdienste hören. Über die Doppelmoral im Umgang mit unseren Daten sprechen wir heute mit einem, der noch an das Gute im Internet glaubt, Markus Beckedahl. Hallo Markus.
Hallo.
Hallo.
Falls es noch Leute gibt, die sich mit diesem Thema befassen und dich nicht kennen, stellen wir dich jetzt kurz vor.
Markus Beckedahl ist Jahrgang 76 und demnach eher Generation C64 als Generation Internet. Er hat sich aber früh mit Risiken und Chancen der Digitalisierung beschäftigt und ist heute einer der bekanntesten Netzaktivisten. Für ihn bedeutet Vernetzung Freiheit, die unter keinen Umständen beschnitten werden darf. Dafür betreibt er seit mehr als 10 Jahren das Blog Netzpolitik.org und ist im ständigen Dialog mit Politikern, zum Beispiel auf der Republika, die er mitveranstaltet. Von 2010 bis 2013 war er Sachverständiger in der Enquete-Kommission Internet und Gesellschaft des Deutschen Bundestags.
Markus, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält über Google, Facebook, Amazon, da stellt man fest, dass viele so ein ungutes, diffuses Gefühl haben. Man weiß, die stellen irgendwas an mit meinen Daten, aber keiner kann so genau sagen, wo die eigentlichen Gefahren liegen. Lassen sich diese Gefahren irgendwie zusammenfassen?
Oh, und diese Gefahren sind ja erstmal diffus und spielen auf verschiedenen Feldern. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Gefahr von Datenmonopolen, das heißt von riesigen transnationalen Unternehmen, die wir demokratisch vielleicht nicht mehr kontrolliert bekommen, die aber weltweit bestimmte Monopole errichten auf in verschiedenen Bereichen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir durch die Nutzung dieser Dienste sehr viele Daten hinterlassen und diese Unternehmen mit Hilfe von Algorithmen und ganz vielen anderen Daten, die ihnen vorliegen, statistisch ganz viel über uns herausfinden können und wir uns da eine gewisse Abhängigkeit begeben. Mhm. Also das sind nur zwei von ganz vielen unterschiedlichen Gefahren, die da entstehen und über die man halt mal reden müsste.
Nutzt du ein Smartphone?
Ich nutze ein Smartphone, ja.
Welches Modell?
Sag ich nicht öffentlich.
Du bist bei Facebook, bist bei Google Plus. Hast du schon mal bei Amazon bestellt?
Klar.
Schon mal mit PayPal bezahlt?
Ja, zwangsweise.
Okay. Warum sollte man Warnungen vor den Datenkraken ernst nehmen, wenn einer der profiliertesten Mahner nicht selbst auf die Dienste verzichtet? Die Wirkung ist doch ein bisschen, wenn der die Gefahren kennt und trotzdem nichts ändert, kann es so schlimm nicht sein.
Ja, das ist halt immer so dieses große Problem an dieser ganzen Sache. Eigentlich müsste ich mit meinem ganzen Wissen aus dem Internet aussteigen. Andererseits liebe ich Vernetzung, liebe ich Kommunikation und nutze dafür natürlich auch die Plattformen, die wo andere sind. Natürlich gibt es da draußen irgendwie schöne soziale Netzwerke, wo man datensparsam und datenschutzfreundlich mit anderen kommunizieren kann. Aber wenn da kein anderer ist, dann bringt mir das genauso viel, wie wenn ich irgendwie zum Kommunizieren in den Wald alleine gehe. Das ist natürlich das eine Problem. Und natürlich würde ich gerne immer beim freundlichen kleinen Online-Shop um die Ecke einkaufen. Aber wenn es einen riesigen Aufwand für mich bedeutet, irgendwas zu finden und dann einen riesigen Aufwand bedeutet, bei jedem kleinen Shop aufs Neue irgendwelche Daten zu hinterlassen, wo ich dann teilweise noch nicht mal richtig weiß, ob diese Daten bei so einem kleinen publiken Shop irgendwie sicherer gelagert werden als bei Amazon, ist natürlich auch immer eine Frage, wie geht man da als Individuum mit um? Nichtsdestotrotz bemühe ich mich natürlich, dass die politischen Rahmenbedingungen verändert werden, dass wir halt diese Konzerne, die ich halt mitfütter, die wir alle mitfüttern, besser reguliert werden, weil es sieht erstmal auf absehbare Zeit danach aus, dass sie nicht mehr weggehen, sondern bestimmte Bereiche unserer Öffentlichkeit dominieren werden.
Zu den Konzernen kommen wir nachher noch. Jetzt nochmal konkret zu Facebook. Wie extensiv nutzt du denn das und wie stellst du sicher, in Anführungsstrichen, dass du die Kontrolle über deine Daten behältst?
Ja, schwierig. Also Facebook läuft wie andere soziale Medien den ganzen Tag mit. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass es zu meinem Beruf gehört, Nachrichtenströme zu verfolgen. Insofern läuft es eher professionell mit, auch wenn ich weiß, dass halt auch durch jeden Link, den ich dort anklicke, Facebook Informationen über mich sammelt. Andererseits würde ich halt diese Informationen über einen anderen Weg wahrscheinlich gar nicht bekommen, weil es über diese sozialen Mechanismen da funktioniert. Insofern kann ich mich natürlich nur ein bisschen absichern, indem ich Anti-Tracking-Tools in meinen Browsern installiert habe. Das heißt, wenn ich ohne Facebook auf irgendwelchen Seiten surfe, journalistischen Seiten zum Beispiel, wo überall ein Facebook-Button eingebaut ist, dann habe ich die Hoffnung, dass diese Anti-Tracking-Tools so gut funktionieren, dass halt Facebook nicht weiß, dass ich gerade da bin, während bei allen anderen, die diese Tools nicht installiert haben, auch wenn sie nicht bei Facebook sind, Facebook trotzdem weiß, dass sie da sind. Ansonsten versuche ich halt sehr stark, meine Privatperson von meiner öffentlichen Person zu trennen und, sagen wir mal, nutze mehr oder weniger als Privatperson diese Dienste nicht. Und wenn dann auch nur, um mit alten Freunden irgendwie weiterhin Kontakt zu haben, dass ich dann sehe, wer von denen jetzt wann mal geheiratet hat, wo die sind und wann sie Kinder bekommen.
Das machen aber ja die meisten nicht, obwohl bekannt ist, dass Facebook ein Datenkrake ist. Warum ist das denn so erfolgreich? Ist das Bequemlichkeit oder ist das Teilhabe?
Na, einerseits hat Facebook nie aufgehört, innovativ zu sein. Die haben auch irgendwie teilweise Benutzerkonzepte über Nacht über den Haufen geworfen, was, wo, sagen wir mal, das ein deutsches Unternehmen gesagt hätte, never change a running system. Waren die halt einfach mutiger, wahrscheinlich, weil sie durch ganz ausführliche Tests festgestellt haben, also wenn sie ihre Nutzerführung komplett umbauen, dann wird sie aber auf lange Sicht noch erfolgreicher sein. Also die waren sehr experimentierfreudig, haben auch zum Beispiel im Gegensatz zu StudiVZ, was ja meine 1:1-Kopie an einem bestimmten Zeitpunkt von Facebook war, niemals aufgehört, weitere Funktionen einzubauen, während halt StudiVZ damals irgendwie dann gar nichts weiter dazu gebaut hat. Und sich alle wunderte, dass halt die ganzen Nutzer irgendwann zu Facebook rübergesprungen sind, weil die halt einfach viel mehr Service boten. Und dann hat man noch ein weiteres Ding, weil es halt eine Zeit lang auch die am einfachsten oder komfortabelsten zu nutzende soziale Netzwerkplattform waren, sind halt ganz viele Leute dahin. Und wir haben halt in den 90er Jahren eher, sagen wir mal, den Fehler gemacht, an die Utopie zu glauben, dass das Internet zu Gleichberechtigung und Dezentralität führt und waren dann ganz überrascht, dass diese Netzwerkeffekte zu einer ganz krassen Monopolbildung führen. Das heißt, wir haben zwar unzählige soziale Netzwerke, aber wenn alle bei Facebook sind, sind halt alle bei Facebook und den Rest interessiert sich dann nicht. Wenn es unzählige verschiedene Auktionsplattformen gibt, dann sind letztendlich trotzdem alle bei eBay, weil da gibt es den größten Markt und die meisten Leute, die irgendwas suchen. Warum sollte man zu den Kleinen gehen und so weiter? Das ist natürlich ein großes Problem, was keiner so wirklich gesehen hat und was diese Unternehmen einfach mal massiv ausgenutzt haben, dass es halt so quasi so einen unregulierten transnationalen Markt gab, den man halt mit einer Idee zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Geld dahinter und den richtigen Strategien einfach mal komplett aufrollen konnte.
Was unterscheidet denn staatliche Geheimdienste in der Frage des Datensammels von privaten Unternehmen wie Google, Facebook?
Na, der Unterschied ist, dass die staatlichen Geheimdienste auch noch zusätzlich auf Google und Facebooks Daten zugreifen können.
Aber im reinen Vorgehen, also wenn du jetzt beide gegenüberstellst?
Bei Facebook und Google kriege ich eine Gegenleistung. Man kann darüber diskutieren, ob sie, sagen wir mal, gerechtfertigt ist. Also eine spannende Debatte, die keiner so genau berechnen kann. Also kriege ich tatsächlich entsprechend meine Daten einen monetären Gegenwert oder kriege ich da irgendwie ein Glasperlen ab und ein bisschen billigen Fusel und werde ausgenutzt. Ja, bei Geheimdiensten wird natürlich immer argumentiert, sie machen das ja auch nur zu unserer Sicherheit. Ne? Aber,
genau, das wäre auch der Gegenwert quasi.
Ja, aber auch der ist halt umstritten. Ne? Aber ich würde halt sagen, im Großen und Ganzen, also sagen wir mal, der große Unterschied ist, mehr oder weniger, ne, Facebook-Buttons und so weiter muss man rausnehmen, dass Facebook, Google und Co. mir was freiwillig geben. Das heißt, ich muss da nicht mitmachen. Bei sozialen Plattformen, den Unternehmen habe ich in der Regel, sagen wir mal, eine gewisse Wahlfreiheit, auch wenn die je nach Alter eingeschränkt ist. Wenn halt alle Partyeinladungen nur noch über Facebook kommen, dann ist man als jüngerer Mensch eher geneigt, damit zu machen, auch wenn man es nicht möchte, als älterer Mensch, der oder sie sich dann leisten kann, dass das egal ist, wie die Partyeinladungen kommen. Ja, das sind so die großen Unterschiede.
Jetzt muss man sagen, bei der NSA-Affäre ist jetzt der ganz große Aufschrei auch von der Öffentlichkeit ausgeblieben. Trotzdem ist die Empörung groß. Man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass die freiwillige Selbstausleuchtung okay ist, aber die von außen nicht. Ist das nicht eine falsche Interpretation von Selbstbestimmung? Also klar, ich kann selbst bestimmen, wem ich meine Daten gebe, aber dann darf ich mich doch umgekehrt eigentlich nicht darüber beschweren, wenn irgendwelche Quellen alles über mich wissen.
Na, die eine Sache ist halt, wir schließen ja eigentlich alle mit Facebook einen Vertrag ab. Mhm. Je nach Perspektive, ist das auf Augenhöhe oder irgendwie nicht auf Augenhöhe. Aber wir machen eine bewusste Zustimmung, auch wenn meistens sich niemand die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchliest, die man da weiterklickt. Bei Geheimdiensten ist es halt nicht so. Mhm. Die machen das einfach. Und Geheimdienste machen das auch teilweise auf illegalem Wege, wie wir festgestellt haben. Also die fragen dann nicht einen Richter, um auf Daten zuzugreifen, wie man sich das rechtsstaatlich vorstellt, sondern die hacken sich dann einfach irgendwo rein und nehmen alles an Daten mit, ohne zu fragen. Insofern sind da schon so zwei Unterschiede. Aber der große Protest bleibt halt bei beiden Sachen aus, was auch unter anderem damit zu tun hat, dass das keinem so wirklich bewusst ist, was da passiert. Und für so eine Bewusstseinsmachung braucht man ja eigentlich heutzutage ein Informatikstudium. Ich meine, wie viele Leute haben das? Ne? Also selbst mir fällt es ja teilweise schwer, wenn wir dann so die neuesten Snowden-Enthüllungen lesen, mir jetzt so vorzustellen, wie man jetzt so zig Petabyte an Daten hin und her schiebt und wie die aussehen und wie eigentlich so meine ganzen Datenspuren aussehen und was man damit machen kann. Ne? Also selbst Informatikern fällt das so ein bisschen schwer. Die können sich natürlich vorstellen, was man da irgendwie mit ganz vielen unterschiedlichen Daten anstellen und berechnen kann. Ne? Aber es fehlt halt das, was, sagen wir mal, Leute erzählen, die in der DDR noch aufgewachsen sind. Ne? Es fehlt halt dieses Gefühl der Überwachung, dass man quasi in der DDR, man saß in einem Raum und konnte halt so quasi abzählen. Ne? Jeder Fünfte war bei der Stasi. Man wusste halt, man kann gegenüber dem Lehrer oder dem Hausmeister nicht so ganz offen reden. Man redet generell nicht so offen. Und jetzt findet diese Überwachung an den Knotenpunkten des Netzes statt, die wir gar nicht sehen können. Und teilweise, also in der DDR hatte man eine direkte Konsequenz, teilweise aus dem, was man sagte. Mhm. Jetzt bei dem Digitalen, da geht es um die Überwachung von Eliten, der Kontrolle von irgendwie politischen Entscheidungen im Ausland. Da geht es um Wirtschaftsspionage. Da geht es darum, dass wir vielleicht mal in ein paar Jahren davon betroffen sind, was wir jetzt für Daten hinterlassen. Und aber auch nicht jeder, weil wenn man niemals irgendwie aus dem Westerwald rauskommt, dann ist man wahrscheinlich von der NSA-Überwachung als Handwerker irgendwie überhaupt nicht tangiert. Während halt Personen, die für große Unternehmen arbeiten, auch international arbeiten, Ingenieure und so weiter, da schon eher von tangiert sind und Leute, die Politik machen oder politischen Journalismus garantiert davon tangiert sind.
Zur Selbstausleuchtung nochmal, das ist ja eine ziemlich effiziente Art, eigentlich Daten zu sammeln, auch für Geheimdienste. Sie sind sicher an unterschiedlichen Daten interessiert möglicherweise, aber es ist was, was man freiwillig tut. Man sitzt jetzt auf dem Sofa und sagt, ich will shoppen und ich lese mir aber nicht die Nutzungsbedingungen vorher durch. Wie ist es denn, wenn du dich irgendwo anmeldest, liest du dir da vorher die AGB immer durch?
Nö, geht auch gar nicht. Ne? Ich habe es einmal versucht, mir die iTunes Regeln durchzulesen. Es ging tatsächlich technisch nicht, weil so nach einer Stunde ging es auf einmal wieder auf den Anfang zurück. So, ne? Es war anscheinend gar nicht vorgesehen, dass man sich länger als eine Stunde irgendwie das durchliest. Da war ich auch erst bei Seite 40 oder 50. Und man braucht eigentlich, also das ist ja das weitere Absurde, man braucht eigentlich noch ein Jurastudium, um zu verstehen, was da drin steht. Also man braucht heutzutage ein Informatikstudium, am besten Doktor in Big Data. Und dann braucht man noch ein Jurastudium. Und das sind nur zwei von verschiedensten Kompetenzen, die man benötigt, um heutzutage eigentlich ein mündiger Bürger zu sein. Insofern ist das, was die meisten irgendwie vom mündigen Bürger reicht, aus, um dieser Welt irgendwie klarzukommen, vollkommen absurd.
Also man kann das auch vom Nutzer nicht verlangen.
Also ich glaube noch nicht daran. Also ich wäre sehr schön, wenn man diese Fähigkeiten irgendwie jemandem vermittelt. Ne? Und dann kommen wir noch in das weitere Ding rein. Über diese sozialen Plattformen kann man posten. Ne? Also eigentlich braucht jeder noch eine Journalismusausbildung, weil wir auf einmal alle in der Lage sind, irgendwie zum Massenmedium zu werden. Früher war das nur den Leuten möglich, die halt ein Volontariat oder sonst irgendwas gemacht hatten.
Aber nimmt man die Leute nicht zu sehr aus der Verantwortung raus, wenn man jetzt sagt, also ihr müsst euch die quasi nicht durchlesen, AGB, Nutzungsbedingungen, weil verstehen kann sowieso keiner, der nicht das erforderliche Studium hat?
Nee, aber ich setze mich dafür ein, dass wir einfacher zu lesende Nutzungsbedingungen bekommen, die auch jeder versteht. Und ich setze mich dafür ein, dass wir auch mehr Medienkompetenz bekommen, dass Leute trotzdem auch wissen, welche Mechanismen da gemacht werden.
Nun gibt es aber auch Fälle, in denen ich zum Beispiel gar keinen Einfluss darauf habe. Also bei WhatsApp war es zum Beispiel so, dass jeder, der es installiert hat, seine Kontaktdaten freigegeben hat. Und selbst wenn ich oder als Nichtnutzer von WhatsApp in dem Adressbuch war, wurde meine Telefonnummer dann an WhatsApp bzw. dann ja jetzt auch Facebook als Mutterkonzern weitergegeben.
Ja, das finde ich aber ein Skandal. Ja, und ich finde es auch, schade ist das falsche Wort, ne? Aber also kann man ja fast wütend darüber werden, dass gerade das den Erfolg gebracht hat von WhatsApp, dass sie halt quasi unsere Datenschutzrechte in der EU, die halt hoffnungslos veraltet sind, wo wir halt mal neue zeitgemäße brauchen und eine richtige auch Durchsetzung, dass wir jetzt quasi das ausgenutzt haben, dass sie da diesen Markt auf diese Art und Weise erobert haben. Und diese Schlupflöcher müssen halt auf jeden Fall ganz schnell gestopft werden.
Wie reagiere ich da als Nutzer? Also welche Möglichkeiten habe ich?
Ja, natürlich hat man immer die Möglichkeit zu sagen, man geht jetzt woanders hin. Ne? Natürlich hat man die Möglichkeit zu sagen, das haben auch gerade und nur in Deutschland viele gemacht, als WhatsApp von Facebook gekauft wurde, zu Threema zu wechseln. Ein kleines Schweizer Unternehmen, was auch eine App anbot, die einfach zu bedienen ist, für eine ähnliche Sache verschlüsselt war.
Ich kenne Leute, die nach 2 Wochen gesagt haben, da gehe ich wieder weg, weil keiner mitgegangen ist.
Ja, andererseits, ich kenne auch Leute, die über 70 sind und da ganz verwundert waren, als sie mich auf einmal nach meiner Streamer-Nummer fragten, denen das halt schon bewusst war. Ne? Aber da haben wir auch wieder das Problem halt, man bleibt dann halt bei einer Plattform, weil man spürt oder man kriegt nicht unmittelbar irgendwie eine schlechte Erfahrung oder Konsequenzen daraus, dass die halt die Daten einsammeln und denkt halt immer nur an den kurzfristigen Erfolg und vielleicht, also ich weiß nicht, wie das psychologisch ist, vielleicht müssen wir es erst lernen, aber vielleicht ist dieses digitale Irrationale auch zu irrational für uns, um das überhaupt verstehen zu können.
Aber es ist doch schizophren. Also ich bezahle quasi für das Tragen einer Abhörwanze, nämlich mein Smartphone und Abhörsoftware, nämlich Apps. Ich lasse meinen Fitnesszustand von Apps überprüfen, verlinke direkt, wie viele Kilometer ich gelaufen bin, zu Facebook. Mir ist egal, ob ich eine Nummer von einem meiner Kontakte weitergebe, der es vielleicht gar nicht will. Sind wir für sensibleres Verhalten und das Datenbewusstsein einfach zu bequem oder ist es tatsächlich aufwendig? Weil du sagtest ja
eben. Das kann man nicht so verallgemeinern.
Ja, aber ne? Du sagtest ja eben, wir verstehen die Nutzungsbedingungen nicht. Aber wenn ich bei WhatsApp gefragt werde, ob ich Zugriff zulasse auf meine Kontaktdaten, dann ist mir ja klar, dass das Programm auf meine Telefonnummern Zugriff nimmt.
Nee, aber ich glaube, in dem Moment ist das den meisten tatsächlich nicht klar. Und ich glaube, den meisten ist auch nicht klar, dass sie eigentlich jeden Einzelnen, der auch im Adressbuch steht, um Erlaubnis fragen müssten, aus reiner Höflichkeit. Ich glaube, wenn man sowas ähnlich, also es ist immer schwer, analoge Beispiele zu bringen, wenn man einen ähnlichen Vorgang im analogen Leben hätte, wäre den meisten viel eher bewusst, dass man auch nicht einfach sowas machen kann. Und ich glaube, das ist halt dieses eine, dieses auch vor allen Dingen Irrationale oder sonst wie. Man steht da mit seinem iPhone und dann wird das so irgendwie gesagt. Man denkt sich so, ja, warum nicht so? Ne? Man denkt sich vielleicht auch, das wäre ja schon verboten, wenn es irgendwie nicht gehen würde. Und man macht sich überhaupt gar nicht darüber Gedanken. Und keiner weiß oder kaum einer weiß, dass es irgendwie ein unregulierter Zustand und ein Schlupfloch, sagen wir, in unserer Datenschutzgesetzgebung und so weiter ist. Und dass man das einfach irgendwie nicht tut und welche Konsequenzen das Ganze hat.
Bist du tatsächlich der Meinung, dass es keiner weiß? Weil es ist
die
doch.
Meisten, wir werden das überhaupt nicht wissen.
Wir reden ja jetzt nicht nur von Leuten, die keinen Zugang zur Bildung haben, sondern von Leuten, also es nutzt jeder. So, egal welche Bildungsschicht es ist, Leute, die Nachrichten konsumieren, die ungefähr eine Ahnung davon haben, dass nicht alles, was da läuft, rechtskonform ist. Die machen es trotzdem.
Das ist ein Problem, aber können wir jetzt auch nicht so kurzfristig ändern, ne?
Wäre schön, wenn wir darüber reden könnten, dass es halt ein Problem ist, aber trotzdem, obwohl ich sagen würde, dass es das Bewusstsein auch für diese Problematik gibt, trotzdem jeder weitermacht.
Ja, aber den meisten ist halt tatsächlich trotzdem nicht ganz bewusst, was das in letzter Konsequenz bedeutet.
Aber wie könnte man denn das ändern? Durch mehr Öffentlichkeitsarbeit die Gefahren deutlicher machen oder so, sind die Gefahren noch irgendwie zu
unklar? Ja, das Problem ist irgendwie auch da habe ich keine Musterlösung für. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass man verschiedenste Antworten für verschiedene Zielgruppen benötigt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie eine Antwort für alle gemacht wird. Und ich glaube, irgendwie einem 15-Jährigen muss man bestimmte Sachen ganz anders erklären als einem 30-Jährigen, als einem 50-Jährigen, als einem 70-Jährigen. Und das ist erstmal, sagen wir, eine kleine Herausforderung. Mhm. Dann die einen stellen die ganze Zeit nur die Gefahren in den Vordergrund. Mhm. Ich meine, das kennen wir auch alle irgendwie aus der Drogenpolitik. So funktioniert halt überhaupt nicht so. Ne? Wenn die Leute die ganze Zeit denken, aber es ist total cool ihnen dann gesagt wird, es ist aber ganz böse, dann kommt man da natürlich auch nicht mit durch.
Wir wollen gleich sprechen noch über die Vorratsdatenspeicherung und haben da einen kleinen Einspieler vorbereitet.
In Umsetzung einer EU-Richtlinie nach den Anschlägen von Madrid trat am 1. Januar 2008 in Deutschland das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Maßnahmen in Kraft. Telefon- und Internetanbieter mussten demnach Verbindungsdaten ein halbes Jahr lang speichern, ohne dass ein konkreter Verdacht besteht, eben auf Vorrat. Dagegen wurden Klagen eingereicht. 2010 sprach das Bundesverfassungsgericht sein Urteil. Es erklärte das Gesetz für verfassungswidrig. 2014 erklärte auch der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie für ungültig und als unvereinbar mit der EU-Grundrechtecharta. Der Anschlag auf Charlie Hebdo im Januar hat die Bundesregierung darin bestärkt, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen.
Die Bundesregierung hat die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Du bist dagegen. Warum?
Ja, die Vorratsdatenspeicherung ist ein Instrument, was eines der großen Rückgrade der NSA-Totalüberwachung ist. Sie stellt die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht, ja, tut damit auch die Unschuldsvermutung ausschalten und es werden unsere Daten für 10 Wochen, also für 10 Wochen wird gespeichert, mit wem wir wann kommuniziert haben und für 4 Wochen wird gespeichert, wo unser Handy mit uns war. Und da in der Regel irgendwie zumindest Smartphones immer nach Hause telefonieren, um mal nachzuschauen, gibt es neue E-Mails oder sonst wie, werden da konkrete Location-Daten gespeichert, also wo wir genau waren innerhalb der letzten 4 Wochen. Und wenn man das mit anderen Datensätzen übereinander legt, dann weiß man, mit wem haben wir uns getroffen. Und das halten wir für einen vollkommen unverhältnismäßigen Eingriff in unsere Grundrechte und für eine sehr gefährliche Maßnahme, die in den letzten 5 Jahren halt von 2 Verfassungsgerichten für illegal erklärt wurde. Jetzt kommt natürlich irgendwie die Bundesregierung und sagt, naja, wir haben ein bisschen kürzere Laufzeiten und ein paar kosmetische Änderungen vorgenommen. Das ist nicht mehr die alte Vorratsdatenspeicherung, wir nennen sie jetzt einfach eine Höchstdatenspeicherung um. Aber allein so, sagen wir mal, die Wiedereinführung innerhalb von 6 Wochen vom Kabinettsbeschluss oder von der Referentenvorlage bis hin zum Beschluss im Bundestag sollte jedem zu denken geben, weil kein anderes Gesetz wird so schnell irgendwo durchgebracht, sondern immer nur, wenn keine gesellschaftliche Debatte erwünscht ist. Und die frühere Vorratsdatenspeicherung, die 3 Jahre lang in Kraft war, hat gezeigt, es gibt keinerlei Mehrwert für die Strafverfolgung, weil damals hat das Max-Planck-Institut für Strafrecht oder wie das heißt, die Vorratsdatenspeicherung über einen Zeitraum von 3 Jahren untersucht und hat festgestellt, naja, es gibt da so ein, die Aufklärungsrate hat sich verbessert um 0,0005%. Und da fragt man sich, ist das verhältnismäßig? Und wir sagen ganz klar, nee.
Am Beispiel von Charlie Hebdo sieht man auch, Frankreich hat die Vorratsdatenspeicherung und der Anschlag konnte dennoch nicht verhindert werden.
Ja, das Absurde, aber bei Charlie Hebdo war, selbst die Terroristen waren bekannt. Sie wurden auch teilweise überwacht, aber hat man irgendwann aufgegeben. Ne? Also wo man sich denkt, das hat jetzt überhaupt gar nichts mit Vorratsdatenspeicherung und wir brauchen sie in Deutschland zu tun.
Und gibt es dieses Argument von Leuten, die sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, von daher ist es mir egal, wenn meine Daten abgegriffen werden, wenn meine Daten gespeichert werden. Du sagtest eben, dass so Bewegungsprofile dann erstellt werden können. Wo liegen da die Gefahren? Also was würdest du jemandem, der da sorglos ist, entgegenhalten?
Es gab heute irgendwie ein Zitat von Edward Snowden rum, was es auf den Punkt brachte. Ich hoffe, ich kriege das gut auf Deutsch übersetzt. Wer sagt, er hat nichts zu verbergen und braucht dafür auch sein Recht auf Privatsphäre nicht. Der würde auch niemals sagen, er braucht sein Recht auf Meinungsfreiheit nicht, wenn er nichts zu sagen hätte. Mhm. Also insofern, es geht hier um Grundrecht und wer nichts zu verbergen hat, ja, der oder die soll dann halt mal schön irgendwie alles von sich preisgeben. Im Endeffekt hat jeder irgendwas zu verbergen, ja, die eigene Steuererklärung vom Finanzamt oder die richtigen Daten, die man dem Finanzamt eben nicht mitteilt, andere irgendwie sonstige Sachen aus ihrem oder seinem Privatleben. Mhm.
Worin unterscheidet sich denn die Vorratsdatenspeicherung des Staates von dem, was Google macht?
Ja, in der Wahlfreiheit. Mhm. Ich muss Google nicht nutzen.
Aber tatsächlich unterscheidet, ist das der einzige Unterschied, die Wahlfreiheit?
Das ist vor allen Dingen das Ding.
Denn Google macht das Gleiche und jeder weiß es. Also Google speichert meine IP-Adresse und meine Suchbegriffe. Also sie.
Ja, ich muss aber nicht bei Google sein.
Aber man kann also ein Profil erstellen, auch da über meine sexuellen Vorlieben, meine Ernährung, Krankheiten, siehst du da Gefahren, dass es eventuell auch damals zu einer Zusammenarbeit kommen kann zwischen privaten Unternehmen und staatlichen Organisationen, staatlichen
Behörden? Da sehe ich nicht die Gefahr. Das sehe ich schon, dass das so funktioniert. Mhm. Das PRISM-Programm gibt NSA und Co. direkten Zugriff auf Google. Das ist halt nur der Weg der Geheimdienste. Ansonsten,
das ist jetzt aber auch nicht unbedingt eine Form der Zusammenarbeit, sondern das ist ein Ausspielprogramm. Also,
ja, das ist, also wie das genau technisch funktioniert, weiß man nicht so genau. Mhm. Ne? Da sind wir auch noch gespannt, ob da mal mehr Infos zu kommen. Aber die haben halt direkten Zugriff auf die Datenbanken. Mhm. Ob sie jetzt irgendwie direkt irgendwie der NSA-Analyst irgendwie über ein Formular darauf zugreift oder ob da noch jemand mit einer Diskette irgendwie von einem Rechner, der ans Internet angeschlossen ist, an das Google-Netzwerk irgendwie die Daten hin und her tauscht, ja, wissen wir nicht. Aber wir wissen halt auch unter anderem durch die Transparency-Reports der großen Unternehmen, dass halt auch von Strafverfolgungsbehörden irgendwie die, Anfragen massiv steigen. Hm. Also die Daten sind begehrt.
Was kann denn das für jeden für Folgen haben? Also, dass man zum Beispiel erpressbar wird oder was gerne angeführt wird, dass Krankenkassen dann darüber Bescheid wissen?
Ja, alles. Also, wer irgendwie bestimmte Sachen macht, die jetzt, sagen wir mal, moralisch jetzt nicht so im Zeitgeist sind, der oder die hat natürlich massive Probleme. Vor 30 Jahren hätte man in Deutschland noch massive Probleme gehabt, wenn man nur einfach schwul gewesen wäre und das ausgelebt haben wollte. Heutzutage ist das ja kaum noch vorstellbar, aber es gibt da sicherlich noch genug Punkte und vor allen Dingen auch in anderen Ländern noch mehr als bei uns, die man jetzt, sagen wir mal, die einen einfach erpressbar machen, weil das halt gerade nicht so akzeptiert ist. Ansonsten ja Krankenversicherung haben das halt, oder Versicherung generell haben Interesse, auf diese Daten zuzugreifen und ködern uns ja auch jetzt schon anfänglich mit, ey, kriegst du einen besseren Preis, wenn du dich besser bewegst und so weiter. Mhm. Das macht natürlich alles Sinn, wenn man jung ist und denkt, Geld sparen, aber je älter man wird, umso mehr freut man sich wahrscheinlich über Solidarsysteme, die noch irgendwie datensparsam sind. Mhm. Und ja, ansonsten Google selbst oder auch Facebook verdienen halt am meisten Geld damit, zielgenaue Werbung irgendwo zu positionieren.
Und wenn man jetzt aus dem, was man so an Daten sammelt, könnte man ja auch Profile erstellen für die Zukunft, wie sich jemand verhalten wird und da Vorhersagen treffen. Was könnten Unternehmen, der Staat davon haben?
Man kennt es ja aus Filmen wie Minority Report oder sonst wie, ne? Dass halt ein Staat vielleicht mal auch irgendwie potenzielle zukünftige Straftäter aus der Gesellschaft entfernen möchte. Wenn man halt zu 91,78% irgendwie ein Verbrechen morgen begehen könnte, heißt das aber auch nur, dass halt in 9 von 10 Fällen man tatsächlich derjenige ist, der morgen Verbrechen begeht. Heutzutage gibt es schon erste Ansätze bei der Polizei mit Predictive Policing. Das liegt daran, dass es halt Programme, also Softwareprogramme gibt, wo zum Beispiel Wohnungseinbrüche statistisch ausgewertet werden, die halt der Polizei die Hoffnung gibt, man installiert so eine Software und kann dann zielgerichteter in bestimmten Vierteln irgendwie Schreife fahren. Da ging es jetzt erstmal nichts auszuwenden. Ne? Macht ja immer Sinn, wenn die Polizei gerade da, wo vielleicht Einbrüche passieren, irgendwie Schreife fahren. Das Problem ist halt nur, sich davon zu sehr, sehr abhängig macht und sich das Ganze halt weiterentwickelt in Richtung so Minority Report, dass wir halt zukünftig viel mehr Probleme bekommen können.
Die Gefahr dabei ist ja nicht nur, dass ich zum gläsernen Menschen werde durch Bewegungsprofile und ähnliches, sondern auch, dass sich diejenigen, die meine Profile oder die diese Profile erstellen, sich irren, weil die statistischen Parameter mit meinem Denken, meinem Handeln gar nicht übereinstimmen. Plötzlich werde ich für diejenigen, die diese Profile erstellen, unberechenbar.
Ja, das
ist dann eine Gefahr für die Gesellschaft, weil ich nicht mehr vorhersehbar bin.
Ja, das könnte ein Problem werden sozusagen, dass man halt bei der Ausübung von Grundrechten eine Gefahr werden könnte. Mhm. Also ich hoffe nicht, dass wir da jemals hinkommen, aber muss man halt genau aufpassen.
Der freie Wille wäre dann in Gefahr, weil ich im Prinzip bei allem, was ich normalerweise machen würde, mir dreimal überlege, ob ich es tue.
Das sind halt so sogenannte Chilling-Effekte. Mhm. Na, wenn wir, je mehr wir Überwachung ausgesetzt sind und uns das bewusst wird, umso konformer wird unser Verhalten und unser freier Wille ist dann halt nicht mehr.
Du hast es vorhin selbst angesprochen, die Grundidee vom Internet war mal Freiheit, Vernetzung über Landesgrenzen hinweg, über Hierarchien, über Geld, über alles hinweg, also inhärent positiv. Was ist denn passiert, dass daraus sowas zumindest teilweise Schlechtes geworden ist?
Die Kapitalisten sind da rein. Also, es ist halt. Also, zuerst sind da halt irgendwie, sagen wir mal, Zuerst waren das ja eher die Techies, die Nerds, die Hippies, die das bevölkert haben. Irgendwann sind halt die Kapitalisten rein und das ganze Geld und haben halt gesehen, dass es da riesige Märkte gibt, die man ganz schnell erobern kann. Und fanden das super. Und wir alle so als Konsumentenlemminge hinterher fanden super, dass es jetzt tolle, einfach zu bedienende Sachen gibt. Mhm. Und dann sind auch irgendwann die Staaten hinterher und haben festgestellt, oh, super Kontrollinstrument, was man da hat. Mhm. Insofern ist das Internet halt so ein zweischneidiges Schwert. Es kann eigentlich auf der einen Seite massive Freiheit bringen und Offenheit, auf der anderen Seite ist es auch das perfekte Kontrollinstrument. Das ist halt das, was wir daraus machen und wir stehen eigentlich ständig an irgendwie so einer Weggabelung und können in beide Richtungen laufen und laufen leider die meisten in die falsche.
Aber so als Mittel, um Meinung auszutauschen und Informationen, funktioniert das weiterhin?
Na, mehr oder weniger. Man kann ja natürlich jetzt im Detail darüber sprechen, wie weit das eingeschränkt wird von aus welchem Land stellt man diese These aus, auf, bis hin zu, über welches Thema diskutiert man. Ne? Also in Deutschland hat man relativ große Meinungsfreiheit, aber fangt mal an, über Feminismus irgendwie mit einer pro-feministischen Haltung da draußen zu diskutieren, dann werdet ihr schnell feststellen, dass es irgendwie mit dieser Meinungsfreiheit, zumindest in bestimmten Teilen des Internets, doch nicht mehr so weit ist.
Ist da die Anonymität eher hilfreich oder eher hinderlich?
Ja, alle haben immer gesagt, irgendwie die Anonymität ist da sehr hinderlich, weil die Leute dann irgendwie anfangen, komische Meinungen zu vertreten. Da kann ich ja eben nur empfehlen, geht mal auf Facebook und guckt euch irgendwelche Nazi-Gruppen da an. Da sind die alle mit ihrem Realnamen und geben irgendwie, positiv ausgesprochen, sehr unschöne Dinge von sich preis. Ich sehe da nicht so einen großen Zusammenhang, aber natürlich hängt es, sagen wir mal, es ist auch wieder so ein kollektives Lernding. Wir haben noch nicht so wirklich gelernt, mit anderen Menschen zu kommunizieren, die wir nicht ansehen können. Also es gibt ein ganz anderes Kommunikationsverhalten, wenn man jemanden nicht sieht, so, ne? Als wenn man jetzt jemanden gegenüber sitzt.
Ja, also und man kann auch schnell aussteigen aus der Diskussion einfach wieder.
Ich würde sagen, im Internet kann man viel einfacher aussteigen als früher, wenn man jemanden face-to-face sieht.
Also,
ja, aber andererseits die Typen sind halt überall dieselben. Die trifft man halt nur, sagen wir mal, im realen Leben wahrscheinlich seltener als online. Wer schon mal auf politischen Veranstaltungen war, wo dann irgendwie im Anschluss irgendwie die Frage- und Antwortrunde geöffnet wird und ältere Herren irgendwie wutschnaufend irgendwie zum Mikrofon laufen sieht, kann sich halt schon so irgendwie gewisse Trolle im Internet gut vorstellen.
Der Philosophieprofessor Jung Chul Han von der Universität der Künste meint, wir verhalten uns selbst wie Geheimdienste. Wir googeln uns gegenseitig, was eine Tätigkeit ist, die im Ursprung die eines Geheimdienstlers ist.
Ich würde jetzt niemals sagen, nur weil wir uns gegenseitig googeln, dass wir alle wie Geheimdienste sind. Auch wenn man sagen könnte, dass so eine Tätigkeit haben früher nur Geheimdienste gemacht. Also für mich ist einfach der Begriff eines Geheimdienstes ein ganz anderer als nur jemand, der irgendwie früher Daten, die verfügbar waren, ausgewertet hat.
Mhm. Aber späht man dabei nicht dennoch aus? Also,
sagen wir mal, ich halte es für nichts Schlimmes, aber es ist natürlich eine spannende Fragestellung. Darf man das oder darf man das überhaupt nicht? Mhm. Ne, natürlich möchte jeder nicht, dass das gegen einen selbst verwendet wird, aber jeder möchte das Recht haben, andere zu schauen. Das ist ja eines von diesen ganz großen Gegensätzen dieser Digitalisierung. Ne? Eigentlich, also jeder von uns möchte am liebsten nur mit so einer Brille durch die Gegend laufen, wo wir über Gesichtserkennung sofort alle anderen Menschen erkennen können, aber keiner möchte irgendwie, dass die anderen rumlaufen und einen selbst erkennen, wenn man eine Tarnkappe haben will. Das ist halt irgendwie überall so in der digitalen Welt, das ist halt wie 1-0. Ne?
Ja, und in welche Richtung wird es denn dann gehen? Also wird es eher so sein, dass keiner mehr eine Brille aufhat oder dass alle eine Brille aufhaben?
Ja, also ich habe mir mittlerweile angewöhnt, immer vom Worst Case auszugehen und hoffe, dass es irgendwie nicht so schlimm wird.
Aber was, wenn wir mal so einen Ausblick in die Zukunft wagen, wenn man jetzt sagt, das Versprechen von Freiheit im Internet ist umgeschlagen in Kontrolle. Du sagst selber, du gehst immer vom Worst Case aus, aber was gibt denn Grund zum Optimismus?
Also Grund zum Optimismus gibt es, dass wir als Gesellschaften diese Digitalisierung zu wenig gestaltet haben und dass wir sie schon besser gestalten können, wenn wir, sagen wir mal, auch Politiker bekommen, die das besser verstehen und mehr Bürger bekommen, die sich dafür einsetzen. Also wir sind ja erst am Anfang einer Debatte und ich glaube schon noch, dass man diese Technik gestalten kann und menschlich gestalten kann.
Kann man denn eine Schraube zurückdrehen, wenn sie eigentlich schon zu weit gedreht ist?
Geht immer. Muss man nur wollen. Das ist halt immer, wird halt ein bisschen komplexer. So, ne? Die Möglichkeiten sind halt da. Also beispielsweise können wir Google, Facebook und Co. über eine gute EU-Datenschutzreform besser bändigen? Mhm. müssen wir halt mal machen. Ne? Das Problem ist, dass halt massive Lobby-Mechanismen versuchen, da genau das zu verhindern. Und die Politik da auch wiederum irgendwie so ein bisschen aufgerieben wird zwischen, das haben wir jetzt nicht so viele Ahnung, aber ganz viele Leute treffen halt davon auch Lobbyisten und unklar, ob man zum Schluss tatsächlich was rauskommt, aber technisch, politisch wäre es möglich, dass da was Gutes bei rauskommen könnte.
Und dass es noch nicht erfolgt ist, würdest du auch zurückführen auf Unwissen bei den entscheidenden?
Nee, das läuft halt seit Ewigkeiten auf der EU-Ebene, so eine Datenschutzreform. Ja, ja, ne? Und ja, das einerseits Unwissen, andererseits massives Lobbying. Also, was da für Lobbying passiert, da geht es halt irgendwie um das Datenschutzrecht, um jedes Komma. Jedes Komma bedeutet da zig Millionen, zig Milliarden und wer hat jetzt das Sagen? Wir als Gesellschaft oder irgendwie Google oder sonst wie.
Das heißt also, die wirtschaftlichen Interessen der Staaten werden dann quasi als Argumentationshilfe genommen dafür, dass die...
Das Problem ist, es gibt da die unterschiedlichen Interessen. Es gibt halt das Interesse der Bürger, es gibt das Interesse von den unterschiedlichsten Datenhändlern. Datenverarbeitenden Unternehmen, die ja auch nicht alle dasselbe Interesse haben, also Google, Schufa, bis hin zu irgendwie Handwerkerbetrieb, das sind ja die unterschiedlichsten Interessen, die aber alle, weil sie Daten verarbeiten, irgendwie von sowas betroffen sind.
Dass wenn das Monopol irgendwie von Google zerstört würde, also von Google-Zerschlagung ist manchmal die Rede, würde das helfen oder ist das gar nicht der wichtigste Punkt dabei?
Also ich glaube, dass einheitliches EU-Datenschutzrecht viel mehr Google gefährden würde. Vor allen Dingen das ist was wir aus der EU heraus machen könnten, als irgendwie eine Zerschlagung. Weil so eine Zerschlagung wäre wahrscheinlich machbar, zumindest für den europäischen Markt, könnte man, wenn man es wollte, auch sagen, naja, also die Daten von YouTube dürfen jetzt nicht mit der Daten der Suchmaschine irgendwie verknüpft werden und so weiter. Aber ich glaube, das andere ist halt viel erfolgsversprechender.
Das ist alles halt auch so, genauso diffus wie die Gefahren, die durch die Datenkraken entstehen, ist genau das halt auch diffus, was wir machen können, damit sich was daran ändert.
Im Endeffekt, es geht ja um informationelle Ökologie und man kann die klassische Ökologie als Vorbild nehmen. Bis Tschernobyl oder sagen wir mal so die saure Regen, den es da irgendwie in meiner Kindheit gegeben haben soll, zumindest in Fernsehbildern, hatte gar keinen bewusst, dass irgendwie die Welt untergehen könnte, wenn wir uns nicht drum kümmern. Das hat irgendwie bei Tschernobyl spätestens war ganz vielen klar, dass zumindest die Atomkraft jetzt vielleicht nicht die nachhaltigste Energieform ist. Ich war da irgendwie 8, 9 oder 10 und durfte nicht mehr im Sand spielen, ne, den ganzen Sommer. Das ging, glaube ich, jeden aus meiner Generation so. Also das war halt schon was Greifbares. Ne? Und wer weiß, wenn Snowden jetzt nicht nur irgendwie die Baupläne mitgebracht hätte, sondern tatsächlich irgendwie die ganzen Chatprotokolle von Angela Merkel oder unserer ganzen politischen Elite, dann wäre was ganz anderes hier los in diesem Land. Vielleicht fehlt uns das noch, aber was ich halt meinen will, ist halt, wenn sich halt die Umweltbewegung anschaut, die haben es tatsächlich geschafft, dass, wenn auch nicht jeder irgendwie so umweltbewusst jetzt lebt, dass man über Jahrzehnte tatsächlich immer mehr irgendwie Fortschritt erzielt hat, auch wenn es vielleicht nicht dazu beiträgt, irgendwie den Klimawandel komplett zu verhindern. Ne, aber wir machen jetzt Mülltrennung, es ist schon in den ganzen Geräten eingebaut, dass die irgendwie umweltverträglich sein müssen und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir da auch im Internet zu kommen, wenn wir mehr Bewusstsein dafür bekommen. Das bedeutet aber auch ein kollektives Lernen als Gesellschaft. Ich meine, das ist ja im Straßenverkehr kriegt man von klein auf beigebracht, nach links gucken, nach rechts gucken, sonst kriegt man ein Problem. Im Internet wird man reingeschubst, ne? Ist man da drin und muss halt auf Herdplatten drücken, um festzustellen, irgendwie, das macht man besser nicht. Ja. Das lernen halt die Kinder gerade ein bisschen schneller als die Erwachsenen, aber es bringt uns keiner bei, so, ne? Und da glaube ich schon, dass wir das lernen und dass wir aber auch irgendwann uns bewusst wird, dass wir uns dann nicht von abhängig machen sollten oder beziehungsweise wenn es falsche Regelungen gibt, dass wir die auch ändern können.
Wenn du jetzt Tschernobyl nimmst, so als Beispiel des Wendepunktes im Ökologiebewusstsein und man setzt dann vielleicht die Enthüllung von Edward Snowden dem entgegen, was Stärkeres müsste denn noch kommen als das, was Snowden zutage gefördert hat, um im Bewusstsein des Digitalen was zu ändern?
Na, deine Daten. Deine Daten, die irgendwie, wo die NSA drauf Zugriff hat.
Ich meine, dass der Beweis gegeben wird hier, also mir vorgelegt wird quasi ein Profil von mir selbst.
Was genau. Also er hat ja nur die Baupläne rausgeschleppt quasi und zu sagen, das wird alles gemacht. Also da saßen alle davor und dachten, ja, klingt interessant, so ein großer Aufschrei, aber es fehlt halt die konkrete, wie bin ich denn jetzt davon persönlich betroffen?
Gibt es sowas? Kommt sowas?
Ja, diese Daten liegen in Datenbanken. Ich habe nur eine Frage der Zeit, bis sie mal rauskommen, ne?
Andererseits würde das ja, wäre das quasi vielleicht genau das Notwendige, damit wir was
verändern. Aber das ist halt, ist ja genauso wie, wenn man sich als Umweltschützer jetzt endlich mal irgendwie Fukushima herbei wünscht, was die Umwelt irgendwie viel mehr kaputt macht, nur damit den Leuten die Augen geöffnet werden. Also es gibt sicherlich solche Menschen, aber ich möchte jetzt nicht hoffen, dass irgendwie Datenschutzgesetze und Recht auf Privatsphäre von Menschen gefährdet wird oder kaputt gemacht wird, nur damit irgendwie mehr Menschen das bewusst wird.
Also es kann auch so klappen.
Ja.
Optimistisches Schlusswort. Wir bedanken uns herzlich bei unserem heutigen Gesprächsgast Markus Beckedahl. Vielen Dank.
Ja, danke euch. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast. Zum Blog www.leitmedium.de.